Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Ja, und in dieser Folge sage ich ganz herzlich willkommen zu Frau Professor Dr. Gusulis Mayfrank zum Thema Recht und Psychiatrie. Schön, dass Sie da sind. Frau Gusulis Mayfrank, Sie sind ärztliche Direktorin der LVR-Klinik hier in Köln und fachliche Direktorin des LVR-Instituts für Forschung und Bildung sowie seit 2019 im Vorstand der DGPPN und wie wir eben erfahren haben, ab nächstem Jahr Präsidentin der DGPPN. Also haben wir wirklich hohen Besuch hier. Besonders bekannt sind Sie zudem für Ihre Arbeit und die Behandlung in den Bereichen Schizophrenie und Suchtmedizin. Das sind ganz schön viele Tätigkeiten und erzählen Sie uns doch vielleicht mal noch ein bisschen was zu sich von Ihrem Arbeitsalltag als kleinen Einstieg, damit unsere Hörerinnen Sie kennenlernen.
Ja, vielen Dank für die nette Einleitung und auch für die Einladung. Ja, was soll ich sagen? Der Alltag ist sehr, sehr bunt, weil ich eben verschiedene Bereiche habe, in denen ich mich engagiere. Und das ist für mich gut. Es gefällt mir und ich finde das sehr anregend. Und ich habe mich immer zu den Menschen gezählt, die eigentlich das Privileg haben, die Dinge, die sie wirklich interessiert, so zum Beruf gemacht zu haben. Ich habe mit Organisation der Klinik natürlich viel zu tun, mit Weiterentwicklung der Angebote des Profils der Klinik. Und das ist ja eine große psychiatrische Klinik mit mehreren Abteilungen. Das ist ein guter Gestaltungsspielraum, den ich habe als ärztliche Direktorin. Ich mache das jetzt seit 16 Jahren. Und dann gibt es noch das LVR-Institut für Forschung und Bildung, was Sie genannt haben. Das ist ein Institut des Klinikverbundes. Die Klinik, in der ich tätig bin, ist in einem Verbund von 9 psychiatrischen Fachkrankenhäusern. Da gibt es einige Aktivitäten, die wir gemeinsam im Verbund machen. Es sind ja sehr gute Voraussetzungen für Versorgungsforschung, weil die Kliniken so groß sind. Und diesen Bereich, den leite ich seit 2016. Ja, und in den letzten 5 Jahren ist eben noch der Vorstand der DGPPN dazugekommen. Da geht es natürlich auch um Akzentsetzungen dann im noch übergeordneten Bereich. Also langweilig wird es mir nicht, aber wie gesagt, ich mache es genauso mit Engagement und Enthusiasmus wie viele Jahre davor auch.
Ja, und wir kennen uns ja auch schon viele Jahre.
Ja, wir kennen uns schon lange, genau.
Muss ich sagen. Ja. Ich bin jetzt versucht, die Frage, die wir all unseren Gästen stellen, nämlich was sie für ihre seelische Gesundheit tun, vorwegzunehmen. Ich lasse aber jetzt mal den Spannungsbogen für unsere Hörerinnen bis zum Schluss, um dann aufzulösen, was sie tun, damit sie das alles gut wuppen und was sie für sich tun. Und komme damit auch zu unserem inhaltlichen Thema, zu einem, wie ich finde, schwierigen, heiklen Thema, nämlich dem Thema Rechte und Psychiatrie oder Recht in der Psychiatrie. Wer darf was? Auf welcher Basis darf wer was? Und ich glaube, es ist ein ganz guter Einstieg, wenn wir mal die beiden Gesetze erstmal erläutern und erwähnen, die eigentlich Grundlage sind für das, was rechtlich in der Psychiatrie eben geschehen darf oder einfach die beiden Teile, die dafür verantwortlich sind, das PsychKG und das Betreuungsgesetz.
Gerne, aber vorab, also bevor wir auf die Gesetze detaillierter zu sprechen kommen, möchte ich doch klarstellen und auch betonen, dass in den allermeisten Fällen, bei den allermeisten Patienten, die wir behandeln, diese rechtlichen Aspekte eigentlich keine Rolle spielen, weil die Menschen zu den Behandelnden hingehen und Hilfe suchen und dann Beratung und Hilfsangebote erhalten. Also in den allermeisten Fällen passiert all das, wie es sonst auch in der Arzt-Patienten-Beziehung passiert, auf Freiwilligkeit und auf Wunsch der Hilfesuchenden. Das ist schon wichtig, das zu sehen und zu betonen, weil doch häufig der Eindruck entsteht, Psychiatrie, das ist sehr, sehr viel mit Zwang und Gewalt verbunden. Ja, Gewalt und Zwang, Aggression und Eindämmungsmaßnahmen, Zwang spielen in der klinischen Psychiatrie eine Rolle, aber das ist ein kleiner Teil, wirklich ein kleiner Teil der Psychiatrie. Ja, und nachdem ich das eingangs gesagt habe, kann ich gerne erläutern, also wie die Konstellationen sind, wo eben ausnahmsweise auch gegen den sogenannten natürlichen Willen eines Menschen in der psychiatrischen Behandlung Dinge passieren können. Ne? Und da gibt es zwei Grundkonstellationen. Und die Gesetzestexte dazu, die haben sie genannt. Ne? Das eine ist das sogenannte PsychKG, also psychisch Krankengesetz. Das sind Landesgesetze, die es in jedem Bundesland gibt. Die unterscheiden sich auch in kleinen Details, also von PsychKG zu PsychKG. Ne? Aber so in den Grundzügen sind die natürlich ähnlich. Und diese Gesetze regeln das, was geschehen darf, wenn ein Mensch aufgrund einer psychischen Erkrankung, die also so schwer ist, dass sie seine Einsichtsfähigkeit beeinträchtigt, also ist nicht in der Lage mehr wirklich zu überblicken, wie ist die Situation und so abzuwägen, ne, was ist gut und was ist schlecht. Und es besteht eine ganz akute, unmittelbare, erhebliche Gefahr, also Gefahr im Verzug, dass wenn dieser Mensch nicht in die Klinik kommt und nicht behandelt wird, dass entweder ihm selbst was Schlimmes passiert, also zum Beispiel Suizidgefahr akut, ne, aufgrund einer psychischen Erkrankung, oder aber ne, er im Rahmen der Erkrankung so aggressiv ist, dass dann anderen was passieren kann. Ne. Also wenn diese Gefahr wirklich akut ist und der Mensch eben nicht in der Lage ist, das einzusehen, dass er Behandlung braucht, dann gibt es die Möglichkeit, nach diesem PsychKG diesen Menschen dann gegen seinen erklärten Willen in dem Moment, also seinen natürlichen Willen, in der Klinik unterzubringen und gegebenenfalls auch darüber hinaus sogar ne, gegen seinen Willen medikamentös zu behandeln oder wenn die Gefahr also so akut ist, dass sie alleine durch die Unterbringung auf der Station auch nicht gebannt werden kann, ne, dass dann der Mensch vielleicht auch in einem extra Raum isoliert wird, also abgeschlossen, dass der nicht rauskommen kann und im schlimmsten Fall sogar fixiert wird, also festgebunden. Also es gibt solche akute Situationen, die so erheblich sind. Also PsychKG heißt, die Gefahr ist ganz akut und das kann eine Gefahr gegen die also für die Person selbst sein, also Suizidgefahr oder Gefahr für andere Menschen. Ne?
Wie lange ist diese Phase, denn das geht ja nicht, also es geht ja um eine akute Situation, die ist ja dann irgendwann beendet. Wie lange reicht das?
Genau, quasi? Genau. Also das ist eben unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass eine Unterbringung für nur 3 Tage oder 7 Tage oder aber auch längstens 6 Wochen angeordnet wird. Und im Bedarfsfall kann sie auch verlängert werden. Und es ist so, dass die Entscheidung für die Unterbringung immer grundsätzlich durch ein Gericht, durch das Gericht getroffen wird. Also die Entscheidung trifft nicht der Arzt. Also in einer akuten Situation ist es so, dass ein Arzt ein kurzes Attest schreiben muss, einer im Bereich der Psychiatrie erfahrene Arzt. In diesem Attest, also PsychKG-Zeugnis, muss er kurz darlegen, was die Gründe sind, worin konkret diese Gefahr, diese akute Gefahr besteht und auch aufgrund welcher Erkrankung. Und mit diesem Attest oder vorläufigen Zeugnis nimmt das Ordnungsamt, so ist das geregelt, eine vorläufige Unterbringung vor. Vorläufig. Das geht sofort ans Gericht und ein Richter muss dann bis zum Ablauf des darauffolgenden Tages maximal in die Klinik kommen und sich persönlich ein Bild machen, mit dem Betroffenen selbst sprechen, mit den Behandelnden sprechen und dann entscheidet der Richter. Das heißt, wenn der Richter jetzt aus irgendeinem Grund, theoretisch, das passiert nicht, aber theoretisch, ne, wenn der Richter nicht kommen würde, müsste man den Patienten entlassen. Dann wäre das ja eine Freiheitsberaubung, die durch kein Gesetz gedeckt wäre. Dann müsste man den Menschen entlassen. Und manchmal ist es auch so, also eher selten, aber es passiert mal, dass der Richter nicht überzeugt ist und sagt, ja, das sehe ich aber jetzt nicht, dass das so akut ist. Also es ist keine reine Formsache sozusagen. Mhm. Ne? Also in der Regel
aber
ist es natürlich...
Aber eigentlich gut, dass es keine reine
Formsache ist. Es ist sehr gut, es ist sehr gut, dass es keine Formsache ist. Aber natürlich ist es auch gut, dass in der Regel... der Richter, ne, das nachvollziehen kann und die Unterbringung anordnet. Weil wenn das irgendwie häufig wäre, dass der Richter sagt, nein, ich sehe es nicht ein, dann würde man ja auch denken, irgendwas stimmt ja nicht mit dem System. Also meistens ist es so, dass der Richter das nachvollziehen kann und dann die Unterbringung anordnet, eben für diese bestimmte Zeit, je nach Fall unterschiedlich. Es gibt aber mal eben auch diese Situation, also kann ich mich in den Jahren, wo ich tätig bin, an wenige Situationen erinnern. Und dann argumentiert man natürlich als Arzt, aber letzten Endes muss man dann den Patienten gehen lassen und kann höchstens ja, dann bald drauf, ne, wenn der Patient dann doch wieder gebracht wird,
nochmal
den Antrag stellen.
Wir können ihn mit einer Empfehlung entlassen und wahrscheinlich ist genau das der Fall, dann dauert es eine gewisse Zeit und dann ist er aus den gleichen Gründen, weil ja unbehandelt.
Ja, genau, und das ist dann gut, das ist dann der Glücksfall. Der schlimmste Fall wäre, es passiert dann dieses ganz Schlimme, was man eigentlich befürchtet hat. Aber wie gesagt, das sind Raritäten. Also meistens ist das schon so. Ne?
Und das Betreuungsgesetz ist jetzt quasi die Situation, die sich eben nicht aus dem akuten Sachverhalt ergibt.
Genau, genau. Das Betreuungsrecht, das sieht ja vor, dass Menschen, die längerfristig Probleme haben, ihre Angelegenheiten selber zu regeln, einfach einen Betreuer, einen rechtlichen Betreuer, eine Betreuerin erhalten. Für verschiedene Bereiche, für die Bereiche, wo sie Unterstützung bedürfen. Ein Bereich kann sein, zum Beispiel administrative Dinge. Es kann aber auch sein, medizinische Versorgung und Aufenthaltsbestimmung. Eine Betreuung können auch Menschen mit körperlichen Gebrechen haben. Das ist nicht nur auf Menschen mit psychischen Erkrankungen limitiert. Und nehmen wir jetzt mal an, ein solcher Mensch, der eine psychische Erkrankung hat, verschlechtert sich, ne? Graduell, aber halt immer mehr, ne? Aber sieht es eben nicht ein, ne? Dass er sich behandeln lässt. Dann hat der Betreuer die Möglichkeit, ab einem gewissen Grund dann auch um eine Aufnahme in einer psychiatrischen Klinik zur Behandlung zu bitten, beziehungsweise das zu beantragen beim Gericht. Und da wird eben diese absolute Akuität, ne, dass die Gefahr unmittelbar bevorstehen soll, das wird dann nicht verlangt für diesen Fall. Aber die Gefährdungsmomente müssen schon auch schwerwiegend sein. Mhm. Nur alleine, dass man krank ist und sich nicht behandeln lassen möchte, das reicht aber auch dafür nicht aus.
Hier geht es ja unter Umständen dann auch unter Umständen um eine längerfristige Behandlung, weil es ja auch eine längerfristige Erkrankung schon gibt, oder ist es dann auch?
Nicht unbedingt. Also nach dem Betreuungsrecht ist das selten, dass Menschen nur ganz kurz untergebracht werden, also nur 3 Tage oder 7 Tage, das ist wirklich selten. Meistens sind das mehrere Wochen. Aber da gibt es durchaus Überlappungsbereich. Also die Länge der Unterbringung kann dann durchaus in beiden Fällen dann 6 Wochen sein. Aber ja, es gibt nach dem Betreuungsrecht gibt es auch noch längere Unterbringungen. Eine Unterbringung oder Behandlung nach dem Betreuungsrecht, die hat eigentlich immer das Ziel, den Betroffenen zu unterstützen, dem Betroffenen zu helfen, die Gesundheit des Betroffenen wiederherzustellen und zu verbessern. Das ist nicht dazu da, um andere zu schützen. Das ist immer PsychKG. Das ist immer das PsychKG. Also die zwei Gesetze haben eine unterschiedliche Denke sozusagen. Beim PsychKG geht es um Gefahrenabwehr, breiter für den Menschen selbst, aber auch für andere. Natürlich geht es dann auch um die Behandlung des Betroffenen, aber es geht eben auch um Gefahrenabwehr und Ordnung. Mhm. Und bei dem Betreuungsrecht, da ist immer das Rationale und der Hintergrund der Schutz, die Unterstützung des Betroffenen. Ja.
Also ich finde, wir haben in dieser Eingangsphase, glaube ich, jetzt schon mal 4 ganz wesentliche Begriffe geklärt und gelernt, nämlich Selbstgefährdung und Fremdgefährdung, PsychKG und das Betreuungsrecht. Und ich glaube, wenn man das Ihnen so zuhört, dann macht das sehr viel Sinn und fächert sich das damit auch sehr klar auf. Eine Frage vielleicht noch. Wer kann alles Betreuer sein? Das kann ja sehr unterschiedlich sein, ne? Aus familiärem Kontext vorgegeben, aber auch gesetzliche Betreuer gibt es ja, ne?
Gesetzliche Betreuer sind dann alle, also auch jemand von der Familie, wenn er also zum Betreuer bestellt ist, dann ist er auch gesetzlicher Betreuer, aber er ist eben nicht hauptberuflich. Betreuer. Und in der Tat gibt es den Unterschied. Es kann ein Mensch aus der Familie oder aus dem engen Freundeskreis, ne, kann eine Betreuung übernehmen. Aber nicht jeder Mensch hat dann eine solche Person, die bereit ist, auch diese Verantwortung zu übernehmen und auch in der Lage ist, ne, dieses Amt auszuführen. Und es gibt eben auch Menschen, die das als Beruf machen. Ne, die sind beruflich, hauptberuflich Betreuer und übernehmen einfach eine Anzahl von Betreuten. Häufig sind es Personen mit einer rechtlichen Vorbildung, also meistens oder häufig Juristen, die dann diese Aufgaben übernehmen. Und die Befugnisse sind aber die gleichen grundsätzlich, sind die gleichen und die richten sich nach dem Bedarf des Betreuten. Also es kann eine sehr umfassende Betreuung sein, die alle Bereiche betrifft, also Aufenthalt, medizinische Betreuung, administrative Angelegenheiten, finanzielle Angelegenheiten. Oder die Betreuung kann sich auf nur einen dieser Bereiche oder auch nur einen kleinen Teilbereich beziehen. Also grundsätzlich ist es so, so viel Betreuung, Unterstützung, wie der Betroffene benötigt, aber auch so wenig wie möglich. Also so viel Selbstständigkeit wie möglich.
Ich bin sehr dankbar, dass Sie am Anfang noch diese Bemerkung vorausgeschickt haben über die Häufigkeit und wie häufig das überhaupt stattfindet, weil ich glaube, dass das gerade bei unserem Podcast, der sich ja auch bemüht, Anti-Stigma-Arbeit damit zu machen, nochmal aufräumt mit diesem, vielleicht mit dem, was wir manchmal in Filmen oder auch so in den Medien haben, ne, wo dann immer wieder dieses Thema so auftaucht, dass man vielleicht einen anderen Eindruck gewinnen könnte. Und insofern ist, finde ich das sehr, habe ich mich sehr gefreut, dass Sie das nochmal vorweggeschickt haben. Vielleicht mal, bevor wir noch in die Details gehen, auch was Patienten dann in so einer Situation für Rechte haben und wie sich sowas regeln lässt, mal die Frage, wie sieht es in anderen Ländern aus? Gibt es markante Unterschiede, dass sowas ganz anders gehandhabt wird?
Ich glaube, alle Länder oder fast alle Länder haben Regelungen für Unterbringungen gegen den Willen, gegen den natürlichen Willen. Es gibt aber durchaus einige Unterschiede. Ich kenne sicher nicht alle, aber einige Unterschiede. In England ist es zum Beispiel so, dass eine Zwangsbehandlung, also Behandlung wirklich gegen den Willen des Betroffenen mit Medikamenten, dass sie auch außerhalb der Klinik erfolgen darf, erfolgen kann, so dass eine Unterbringung vermieden wird. Also das ist schon ein erheblicher Unterschied. In Deutschland und auch in den meisten Ländern ist eine Zwangsbehandlung, also Verabreichung von Medikamenten gegen den Willen des Betroffenen, wirklich nur im Rahmen einer Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus möglich. Und also die Einschätzung ist auch überwiegend so, ne, dass eine solche einschneidende Maßnahme einfach nicht irgendwo draußen und das Recht nicht in den privaten Räumen des Betroffenen erfolgen darf. Aber man kann so etwas auch anders sehen. Es gibt durchaus auch Situationen, die man sich vorstellen kann, wo es für einen Menschen doch auch sehr belastend sein würde, extra dafür ins Krankenhaus gebracht zu werden. Das ist auch eine aktuelle Situation. Das ist, möglicherweise wird es diesbezüglich auch eine Gesetzesänderung geben, weil das aktuell eben sehr stark diskutiert wird. Aber ein großer Unterschied. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass in England mechanische Fixierung nicht erlaubt ist. Also das, was in Deutschland und in den meisten anderen Ländern gar nicht so selten dann, also was heißt gar nicht so selten? Wie gesagt, es sind wenige Fälle, aber dafür in dem Rahmen passieren eben solche Fixierungen. Das ist in England eher nicht, sondern stattdessen werden die Menschen einfach mit mehreren Personen festgehalten. Zwangsweise festgehalten und dann aber eher schwellenärmer zwangsmediziert. Also also in Deutschland würde man jemanden eher fixieren, ja, und sagen, okay, dann muss ich vielleicht aber auch nicht zwangsmedizieren. Ich kann auch abwarten, ob er sie sich vielleicht etwas beruhigt, ne? Und dann kann ich wieder entfixieren und muss nicht zwangsmedizieren. Die Denke jetzt woanders ist so, nee, fixieren ist eigentlich schlimmer. Dann ist es besser, ich halte fest, ne, für 15 Minuten, für 20 Minuten, verabreiche ein Medikament und dadurch kommt es dann zur Entspannung. Also letzten Endes irgendetwas machen die Behandelnden ein bisschen unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. In der Schweiz kenne ich das auch, dass deutlich weniger fixiert wird, aber dafür auch länger isoliert wird. Und ich kenne das auch, dass Patienten manchmal einen längeren Zeitraum eben isoliert sind, auch ohne dass sie direkt unter Beobachtung sind. Also bei uns in Deutschland ist das so, wenn ein Patient isoliert ist, muss er aber auch irgendwie unter Beobachtung sein. Also solche Dinge gibt es. Also es gibt durchaus in wichtigen Nuancen Unterschiede. Und was es auch an Unterschieden gibt, ist, wie lange Menschen auch ohne richterlichen Beschluss untergebracht, also vorläufig untergebracht sein können. Also in der Zeit, als ich noch in der Weiterbildung zur Psychiaterin war und in dem Bundesland, in dem ich meine Weiterbildung gemacht habe, war das so, dass diese Zeit der vorläufigen Unterbringung 72 Stunden war, 3 Tage. Und in diesen 3 Tagen hat sich manchmal die Situation so entspannt, dass die Unterbringung sich erübrigt hat, ne? Aber jemand war auch mal 3 Tage ohne einen richterlichen Beschluss da. Und auch das kann man so oder so sehen. Ja, also manchmal hat man gesagt, ja, ist vielleicht gut, jetzt ist er nie untergebracht gewesen. Es gibt keine Akten darüber und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite würden auch manche sagen, das ist aber doch eine arge Grauzone. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, so als Arzt möchte ich eigentlich diese Verantwortung und diese Grauzone auch nicht haben.
Kann ich gut verstehen. Ja. Aber sehr interessanter Ausflug in die Nachbarländer, dann doch zu sehen, dass man offensichtlich in Nuancen, aber in wichtigen Nuancen da anders mit umgeht.
Ne? Ja, genau.
Das würde uns jetzt, glaube ich, zu weit führen, nochmal zu hinterfragen, ne, womit hat man die besseren Erfahrungen und so weiter. Ich denke, da könnten Sie auch noch was zu sagen, aber dann schweifen wir auch so ein bisschen ins Ausland ab.
Vielleicht ein Punkt nur dazu, dieses Festhalten. Festhalten statt fixieren. Fixieren, das wird ja, das ist ja dieses Kalte mit mechanisch, mit Gurten
am, ich hab genau daran
am
eben
Bett
gedacht,
festmachen. Ja. Das ist auch furchtbar. Also ich persönlich, muss ich sagen, finde auch fixieren eigentlich schlimmer als zwangsmedizieren. Und fixieren ohne eine Medikation, also den Menschen so fixiert, ist ja auch eine Hilflosigkeit, die ich habe, wenn ich mich nicht bewegen kann. Ne? Aber dann auch ohne eine Medikation, das ihm Ruhe und Entspannung bringt, also ich finde das wirklich sehr belastend. Ne? Aber wie gesagt, man kann sowas auch anders sehen. Und es ist so ein bisschen bei manchen die Vorstellung, dieses Fixieren ist ganz schlimm. Und wenn ich einen Menschen festhalte, einfach mit mehreren Personen festhalte, dann ist das nicht dieses Kalte, ne, sondern er wird doch von anderen Menschen festgehalten. Aber das wird auch sehr unterschiedlich gesehen und auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt Menschen, auch Frauen im Übrigen, die sagen, das ist viel schlimmer, ne, wenn Menschen mich festhalten. Und in vielen Kliniken ist es so, dass auch das Personal sagt, nee, das möchte ich nicht. Das ist auch für mich zu belastend. Ne? Also es ist so oder so für die Patienten eine Ausnahmesituation, die man selbstverständlich versuchen muss, absolut als Ultima Ratio nur einzusetzen. Aber das ist auch für das Personal immer eine sehr belastende Situation. Ne? Und das ist das, was so ein ja, bisschen so Menschen, die den Eindruck haben, ach, die Psychiatrie ist immer so und dem Personal, dem macht es nichts, vielleicht im schlimmsten Fall, ach, die machen sowas gerne. Ne? Also ich muss sagen, es ist nicht so. Ne? Das ist sehr belastend fürs Personal.
Das ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wie werden denn, also mal so Stichwort Patientenverfügung oder Behandlungsvereinbarung, wie werden denn solche Dinge, die es ja durchaus auch gibt, hinter diesen Bedingungen umgesetzt oder respektiert?
Ja, also wenn es die gibt, wenn es solche Vorausverfügungsinstrumente gibt, dann werden die selbstverständlich respektiert. Man muss das natürlich wissen, ne, dass das existiert. Wenn jemand akut in eine Klinik kommt oder gebracht wird und er ist in dieser Klinik überhaupt nicht bekannt und er ist selber nicht in der Lage zu sagen, ich hab so eine Vorausverfügung, dann kann es natürlich passieren, dass das nicht bekannt ist. Aber bei Patienten, die in einer Klinik behandelt wurde und in einer späteren Krise vielleicht wieder in diese Klinik gebracht werden, da sollte es ja möglich sein, ne, dass diese Papiere hinterlegt sind. Und jetzt in meiner Klinik und auch in anderen Kliniken ist das Standard. Wir versuchen, sobald es möglich ist, mit Patienten, die solche Krisen erlebt haben, eine sogenannte Behandlungsvereinbarung abzuschließen. Die ist dann so eine gegenseitige Verpflichtung sozusagen. Ne? Dann diese Behandlungsvereinbarung, die wird dann auch in der Akte des Patienten hinterlegt. Und es gibt diese Behandlungsvereinbarungen auch in elektronischer Form, sodass Pflegepersonal bzw. der diensthabende Arzt dann irgendwann, auch mal, wenn der Patient mal nachts kommt, dass der Zugang drauf haben kann. Und wir weisen die Patienten natürlich auch darauf hin, ne, dass sie neben einer Behandlungsvereinbarung auch eine Patientenverfügung machen können. Und Patientenverfügungen, da gibt es sogar neuerdings auch ein gutes Muster dafür. Das ist im Übrigen von der Fachgesellschaft, von der DGPPN. Aber wir finden auch das Instrument der Behandlungsvereinbarung sehr gut. Und da kann man ja noch mehr sogar vereinbaren und verbindlich festlegen, verglichen mit einer Patientenverfügung.
Und es gibt ja immer auch noch die Angehörigen, die im Zweifel auf so ein Dokument hinweisen können.
Ja, ne? Natürlich, klar, natürlich. Wenn es Angehörige gibt, ja, weil die dann kommen und das sagen, dann ist das ja kein Problem. Ja. Aber manchmal ist das in der Akutsituation so, da wird der Patient irgendwo auffällig und wird dann mit Rettungswagen gebracht und dann weiß kein Mensch.
Ja. Ja. Schauen wir mal auf die Situation, auf eine rechtliche oder so eine Situation von der anderen Seite. Was ist denn mit Menschen, die in der Psychiatrie sind, um sie zum Beispiel auch zu schützen vor Missbrauch, Gewalt oder Vernachlässigung? Also es kann ja auch im schlimmsten Fall sowas mal passieren, wenn die Zustände nicht so sind, wie man sie gerne hätte. Wie ist sowas geregelt?
Ja, das ist in der Tat ein schwieriges Kapitel und es wird schwieriger, wenn die Kliniken personell nicht gut ausgestattet sind. Ne? In der Tat ist es so, dass es doch auf Akutstationen mal passiert, ne? Dass, dass es aggressive Auseinandersetzungen zwischen Patienten gibt. Ne? Das passiert auch häufiger, wenn Stationen überbelegt sind, einfach durch die Anspannung zu viele Menschen, vielleicht akut krank, selber angespannt sind und auch leicht reizüberflutet werden und dann Lautstärke und Anspannung auf der Station. Und wenn das dann noch kombiniert wird mit nicht ausreichend oder übermüdetem Personal, dann kann natürlich auch sowas passieren. Es kann auch unter den besten Voraussetzungen natürlich passieren, da wo Menschen sind, die so akut psychisch krank sind, dann kann es natürlich passieren. Es würde nicht passieren, wenn man alle Akutpatienten, also wenn man jeden isolieren würde, dann könnte keiner einem anderen etwas tun, aber das sind Dinge, die muss man immer abwägen. Natürlich, da wo man die Gefahr sieht, tut man das. Aber es gibt nun mal Situationen, das hat man nicht irgendwie vorausgesehen und dann passiert es doch. Ja. Und dann gibt es auch, ich denke aber, das ist wirklich eine Rarität, ne? Auch die Vorwürfe, dass durch das Personal selber Patienten schlecht behandelt worden sind, geschlagen worden sind oder sonst etwas. Das kann man natürlich nicht ausschließen, dass so etwas passiert. Ich kann nur sagen, dass ich mich wirklich nicht an so viele Fälle erinnern kann, selber aus meiner klinischen Tätigkeit, dass ich die mit den Fingern einer Hand hätte zählen können. Ne? Und bei aggressiven Zwischenfällen oder sonst auch Grenzüberschreitungen zwischen Patienten, das ist schon häufiger, dass ich mich an solche Fälle erinnern kann. Ja.
Schwierige Situation.
Aber wie kann man schützen? Ne? Durch gute personelle Präsenz, Supervision,
gute Ausbildung,
gute Ausbildung, Supervision durchgängig, ausreichend Zeit für Teambesprechungen, Teamsupervisionen, auch Dinge wie kollegiale Nachsorge, wenn Personal selbst angegriffen worden ist. Das passiert nämlich auch. Ne? Und das ist eben auch sehr belastend fürs Personal. Also man muss halt darauf achten, dass das Personal gerade auf Akutstationen nicht ausgebrannt wird. Und das ist dann natürlich gefährlich. Ne? Wenn ich ausgebranntes Personal habe, ne, dann habe ich nicht das Personal, was wirklich wachsam dann guckt, drauf achtet.
Ja, und auch, sagen wir mal, noch eine Toleranzgrenze hat, die relativ weit unten ist. Ne? Wenn die selber dann schon hoch ist, weil ich eben ausgebrannt, müde oder erschöpft bin, bin ich natürlich selber auch als dort Tätiger viel schneller vielleicht natürlich mal in der Aggression oder nicht antworte zumindest nicht adäquat. Ne,
mit was natürlich, auch immer, ne? Natürlich. Und dann deeskaliere ich nicht.
Ganz genau.
Sondern könnte sogar zu weiterer Eskalation beitragen, denn das sind ja auch nur Menschen. Ne? Also man muss sehr darauf achten, die Akutstationen der Psychiatrie sind Intensivstationen. Mhm. Ja? Und die brauchen auch wirklich einen entsprechenden Schlüssel und Unterstützungsmaßnahmen fürs Personal.
Damit also mit Schlüssel meinen Sie jetzt nicht
Personalschlüssel.
Genau, ja, Personal- nicht den Schlüssel zum Abschließen.
Nee, den anderen Schlüssel, den brauchen wir vielleicht weniger. Das ist so, dass wir ja seit einigen Jahren versuchen, diesen Schlüssel ja immer mehr beiseite zu tun. Also früher war das ja klar, da waren alle Stationen geschlossen, die Akutstationen ja immer geschlossen, und wir bemühen uns, also ich denke alle Kliniken mehr oder weniger, ne, auch solche Akutstationen zunehmend zu öffnen. Ja. Natürlich geht es dann nicht immer. Ne? Das kann eben auch nicht sein, dass ich dann mehrere Patienten aber dafür isoliere in Einzelzimmern, weil das mit ihnen zu gefährlich geworden wäre. Also die Balance muss stimmen. Ne? Und man muss praktisch jeden Tag in jeder Schicht neu überlegen, können wir jetzt die Station öffnen oder nicht. Ja? Aber die Bemühung ist da, und im Übrigen bei dem neuen jetzt PsychKG von NRW ist das so, dass die Kliniken auch in der Tat versuchen sollen, so weit wie möglich die Unterbringungen von PsychKG-Patienten in offenen Formen durchzuführen. Also so weit wie möglich eben.
Ne? Ja. Was ja von der Tendenz her eigentlich sehr schön ist. Ja. Ne? Wir sprachen vorhin drüber, dass es dann wieder die, also das müsste mal ein anderer Podcast werden, ne? Dieses Thema, wie dann manche Situationen in den Medien diskutiert werden, ne? Wenn es dann heißt, naja, das war jemand, der wohl schon vorher psychisch krank war oder schon in einer Unterbringung war und so weiter. Und ich finde, das ist dann in schlimmster Weise das Wasser auf unsere Mühlen, das wir nicht haben wollen. Ne? Und das ist dann die andere Seite der Medaille, über die man dann mal sprechen muss. Ne? Wie wird darüber berichtet, zum Teil sogar in Filmen oder so, aber eben auch in den Medien oder in sozialen Medien. Und mich macht das immer sehr betroffen, ne? Weil das ist ein Satz, der ganz viel Stigma ablädt, ohne dass wir die Geschichte dahinter sehen, die da passiert ist.
Ja, und die vielen, vielen, vielen anderen Geschichten.
Ne?
Genau. Es macht einfach dadurch, dass nur da also der Fokus gesetzt wird und alles drumherum ausgeblendet wird, wird das in seiner Bedeutung einfach sehr so hoch stilisiert. Ja. Ne? Das sind ja also per se nicht unbedingt falsche Aussagen, aber sie sind dadurch, dass die so aus dem Zusammenhang gerissen werden und so solitär, ne, ins Rampenlicht gezerrt werden, ne, entsteht ein falscher Gesamteindruck.
Ja, und so viel weggelassen wird.
Also haben Sie genau, gerade so viel weggelassen.
Nochmal gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Und ich finde auch, damit sind wir an einem schönen Punkt für unseren Podcast angekommen. Es ist ein schwieriges Thema, ein vielschichtiges Thema. Ich habe noch mal einiges auch gelernt heute, und ich finde es auch wichtig und gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass wir so eine kompetente, einfühlsame Expertin dafür an der Seite hatten. Erstmal vielen herzlichen Dank bis hierher für alles, was Sie heute mit reingebracht haben. Und jetzt komme ich doch mal darauf zurück, wenn ich sehe, womit Sie im Alltag zu tun haben und auch mit so schwierigen Fragen. Was tun Sie für Ihre seelische Gesundheit, um das alles schaffen zu können?
Also ich gehe gerne spazieren. Also ich bin gerne in der Natur. Wenn ich im Urlaub bin, mache ich das recht viel, aber ich versuche das auch in den Alltag einigermaßen zu integrieren. Mhm. In der Woche funktioniert es nicht mehr so gut, aber am Wochenende schon sehr, sehr regelmäßig. Ich lese immer abends ein bisschen was ganz anderes, Romane, also lese ich gerne. Und ich bin eine passionierte Kinogängerin und das mache ich doch immer noch recht regelmäßig.
Und gibt es was Sie auf der Liste haben, was Sie unbedingt schauen möchten demnächst?
Ja, ich wollte gerne den letzten Film von Lanthimos sehen. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ja.
Okay. Das kann ich insofern nachvollziehen, als dass ja Kino immer so damit verbunden ist, das ist nicht wie zu Hause, sondern es wird dunkel und ich tauche wirklich in eine andere Welt.
Genau, und ich gehe dahin, ich gucke nicht gerne Filme zu Hause im Fernsehen, sondern ich gehe einfach gerne ins Kino.
Schön.
Ja, und last but not least, die Familie, das ist mir schon sehr wichtig und... Mein Sohn lebt jetzt wieder hier, zumindest eine Zeit lang, noch in Köln. Ich sehe ihn relativ regelmäßig. Das ist ganz schön.
Ja. Sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Gusulis-Malfranks. Es war mir eine Freude und Ehre, Sie bei uns zu haben. Und im November spricht Paula Messler mit Nicole D'Argent zum Thema Resilienz. Und wir sagen bis bald und vielen Dank, dass Sie zugehört haben bei Redselig.